SRF 1.
.30 Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Rendezvous mit diesen Themen. Die italienische Marine bringt ein Schiff mit fast 1000 Flüchtlingen sicher in den Hafen. Flucht auf dem Frachter, das ist neu.
Von der Türkei haben wir gesehen, dass im Dezember jetzt 4 bis 5 große Frachtschiffe gefüllt wurden mit Flüchtlingen und die nach Europa, nach Italien aufgebrochen sind.
Sagt Beat Schuler vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Lettland, nicht ganz Ost, nicht ganz West, sondern immer irgendwo dazwischen.
Still in search of our identity, in sense of being East or West.
Morgen übernimmt das Land an der Ostsee den Vorsitz der Europäischen Union, mitten in der Krise zwischen Europa und Russland. Und
liebe Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz, so geht es nicht.
Wir haben eine Situation, wo alles wirklich schwierig wird.
Es wird eine ganz, ganz schwierige Übung sein.
2014, ein schwieriges Jahr, ein Jahr der Konflikte, der Unsicherheiten. Aber nicht nur. Wir lassen es nochmals ertönen. Der Jahresrückblick statt des Tagesgesprächs um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Damian Rast.
Die italienische Küstenwache hat nach eigenen Angaben in der Adria eine Flüchtlingskatastrophe verhindert. Ein Frachter mit fast 1000 Migranten an Bord ist gestern davor bewahrt worden, an der Küste zu zerschellen, wie die Behörden mitteilten. Die Besatzung habe zuvor das Steuer blockiert und das Schiff verlassen. Danach setzte die Küstenwache per Helikopter einige Männer ab, die das Schiff unter Kontrolle bringen konnten, wie es weiter heißt. Das Schiff ist inzwischen in den Hafen der süditalienischen Stadt Gallipoli geschleppt worden. Das griechische Parlament ist offiziell aufgelöst worden. Der entsprechende Präsidialerlass wurde am Vormittag im Parlament protokolliert, wie das staatliche Fernsehen berichtet. Damit ist der Weg frei für die Neuwahlen, die am 25. Januar stattfinden. Die Neuwahlen mussten ausgerufen werden, nachdem der Kandidat der Regierung für das Präsidentenamt auch im dritten Anlauf nicht die erforderliche Parlamentsmehrheit erhalten hatte. Israel zeigt sich erfreut darüber, dass die von Jordanien eingebrachte Nahost-Resolution im UNO-Sicherheitsrat gescheitert ist. Die Resolution hätte Israel aufgefordert, sich innerhalb von 3 Jahren aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen. Der israelische Außenminister Lieberman sagte, das Scheitern der Resolution sollte den Palästinensern klarmachen, dass die Versuche, mit einseitigen Schritten gegen Israel vorzugehen, sinnlos seien. Die Europäische Union wertete die gescheiterte Nahost-Resolution dagegen als Aufruf zu ernsthaften Verhandlungen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte, das Ziel der EU sei es, eine umfassende Friedensvereinbarung zu erreichen, auf Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung. Kasachstan wird 5 Häftlinge aus dem US-Militärgefängnis Guantanamo aufnehmen. Die Männer aus Tunesien und Jemen wurden mit einer amerikanischen Militärmaschine ausgeflogen, wie ein US-Regierungsvertreter erklärte. Damit werden noch 127 Terrorverdächtige im Lager auf Kuba festgehalten. Präsident Barack Obama hatte vor kurzem sein Versprechen erneuert, alles zu unternehmen, um das Lager bald zu schließen. Er sagte, Guantanamo sei mit den Werten der USA nicht vereinbar und extrem teuer. In Jemen sind beim Selbstmordanschlag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte und Spitäler sprechen von mindestens 33 Toten. Der Attentäter habe sich während einer religiösen Feier schiitischer Houthi-Rebellen in die Luft gesprengt. Mehr als 400 Menschen hätten das Fest in der Stadt Ib besucht. Die schiitischen Houthis beherrschen seit dem Sommer weite Teile Jemens. Vor allem Anhänger der sunnitischen Terrororganisation Al-Qaida stellen sich den Schiiten in mehreren Provinzen entgegen. Lange bevor in der Schweiz um Mitternacht die Korken knallen, hat das Jahr 2015 im Zentralpazifik bereits begonnen. Als erste auf dem Globus konnten die Bewohner von Samoa und Kiribati vor 1,5 Stunden das neue Jahr begrüßen. Kaum Neujahrsfeiern gibt es hingegen in Malaysia. Die staatlichen Behörden haben dort die offiziellen Feiern abgesagt, wegen der Katastrophen der vergangenen 12 Monate. Man habe sich mit Blick auf die 3 Flugzeugkatastrophen und die aktuellen Überschwemmungen gegen offizielle Feiern entschieden, hieß es. Stattdessen wolle man mit dem gesparten Geld die 250.000 Menschen unterstützen, die wegen des Hochwassers ihre Häuser verlassen mussten. Das Wetter. Heute scheint zum Teil die Sonne, stellenweise gibt es Hochnebel. Morgen liegt im Norden gebietsweise zäher Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1200 Metern. Sonst ist es sonnig. Die Temperatur im Mittelland gibt es minus 2 Grad, im Süden plus 5 Grad.
Ein Frachter gerät vor der Küste Griechenlands in Seenot. An Bord fast 1000 Flüchtlinge, darunter viele Kinder. Unterdessen hat die italienische Marine den Frachter Blue Sky M in den Hafen von Gallipoli geschleppt. Dass Flüchtlinge versuchen, auf Fischkuttern, auf kleinen Booten oder Segelschiffen über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, das kennen wir. Aber Frachter? Ist das ein neues Phänomen? Das habe ich Beat Schuler gefragt. Er leitet die Rechtsabteilung beim UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Rom.
Ja, das ist ein Phänomen, das wir zurzeit beobachten, vor allem jetzt im Monat Dezember. Es gibt eine Verlagerung des Geschäftes von Libyen in die Türkei. Und von der Türkei haben wir gesehen, dass im Dezember jetzt 4 bis 5 große Frachtschiffe gefüllt wurden mit Flüchtlingen und die nach Europa, nach Italien aufgebrochen sind.
Was sind denn das für Frachtschiffe? Wem gehören die?
Das ist unklar, wem die gehören. Es sind, handelt sich um ältere Fracht- und Handelsschiffe. Die werden offenbar angeheuert von den Schlepperorganisationen. Ich weiß nicht, werden die geleast, gekauft oder geklaut? Das ist uns im Moment noch nicht bekannt.
Was wissen Sie über die Schlepper? Sie sagen, das sind Organisationen.
Wir nehmen an, es braucht eine Organisation, die dahinter steckt. Es handelt sich um große Geldbeträge, die hier die Hand wechseln. Die Flüchtlinge bezahlen 5.000 bis 7.000 US-Dollar, um auf ein solches sicheres Handelsschiff zu kommen. Diese Schiffe sind sicherer als die kleinen Boote, mit denen sie bisher aus Libyen aufgebrochen sind, und das kostet mehr. Und wenn wir dann den Gesamtbetrag nehmen, dann gibt es so 3,5 Millionen pro Schiff. Es ist nicht klar, was mit den Schiffen passiert, wenn die einmal in den italienischen Hafen einlaufen. Die werden wahrscheinlich beschlagnahmt. Das heißt, das Geschäft, das dahinter steckt, muss diese Schiffe abschreiben. Und das wirkt sich wiederum auf den Preis aus.
Die Schlepper sollen ja besonders dreist vorgehen. Sie verlassen die Schiffe offenbar vor dem Ziel, zum Beispiel Italien, und überlassen die Flüchtlinge ihrem Schicksal. Ist das so gefährlich, wie es klingt?
Das kann sehr gefährlich sein. Also erstens nehmen wir an, dass einige der Schlepper wahrscheinlich bewaffnet sind, um sich den 700 Leuten, die auf dem Schiff sind, gegenüberzustellen. Andererseits, wenn die Schiffe mit dem automatischen Pilot weiterfahren und die Besatzung das Schiff verlässt, dann ist das eine riesige Gefahr. Die italienische Marine muss dann praktisch das Schiff entern, auf das fahrende Schiff aufspringen. Das sind gefährliche Operationen bei hohem Seegang, wie es zurzeit im Mittelmeer und in der Adria der Fall ist, äußerst gefährlich.
Was weiß man über die Flüchtlinge, woher die kommen, wie die Zustände sind auf diesen Frachtern?
Was wir wissen, die Ursprungsländer sind nach wie vor dieselben wie bisher in diesem Jahr, hauptsächlich aus Syrien. Syrische Flüchtlinge gehen nach wie vor aus Syrien weg. Syrien hat über 3 Millionen Flüchtlinge produziert. Und diese Flüchtlinge, viele davon, bleiben in den Nachbarländern, aber einige brechen auf nach Europa. Was die Zustände auf den Schiffen betrifft, diese Schiffsreise sollte ja nicht allzu lange dauern, 3-4 Tage. Dennoch sind Handelsschiffe, das sind also keine Passagierschiffe, und somit sind die vor allem sanitären Verhältnisse natürlich äußerst prekär für die Menschen auf diesen Schiffen.
Sagt Beat Schuler vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Er leitet die Rechtsabteilung des Büros in Rom. Es ist 12.39 Uhr, so geht es im Rendezvous weiter. Der König der italienischen Politik tritt ab. Giorgio Napolitano zieht sich mit 90 Jahren als Staatspräsident zurück. Dann
dem zufolge sind Sie eine Brillenträgerin.
Ohne Hä?
Ah, ohne Hä.
Die da proben sind keine Schauspieler, sondern Gefangene. Theater der anderen Art in der Strafanstalt Lenzburg. Und
das aufrührerische Element
Das heißt Trumpf.
Unser letzter Trumpf in der Jahresendserie rund ums Spielen ist der Jass. Zuerst nach Lettland. Pünktlich zum Jahreswechsel um Mitternacht übernimmt Lettland den Vorsitz der Europäischen Union. Das alleine würde vermutlich nur wenige interessieren. Doch die Spannungen zwischen Russland und der EU geben der Präsidentschaft Lettlands eine besondere Bedeutung. Denn die kleine Republik mit einer großen russischen Minderheit nimmt seit jeher eine Brückenfunktion ein zwischen Ost und West. Leicht tut sich Lettland damit aber nicht, wie Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann berichtet.
So, it's Latvia's turn to take over the presidency of the Council of the European Union. What should you know about the country that's going to lead its 27
Freundlich, zurückhaltend und ehrlich, so preist sich Lettland in einem Werbespot an, der derzeit in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten gezeigt wird. Keine Erwähnung findet in diesem Zusammenhang der Umstand, dass Lettland auf eine äußerst bewegte und konfliktträchtige jüngere Geschichte zurückblickt. Immer wieder ist es in den letzten 25 Jahren zu Konflikten und offenen Auseinandersetzungen gekommen zwischen den verschiedenen Volksgruppen im Land. Aber auch zwischen den Generationen, den älteren, in der Sowjetunion aufgewachsenen Menschen und jenen, die eigentlich nur das seit 1991 wieder unabhängige Lettland kennen. Wegen der schweren Wirtschaftskrise mussten die Lettinnen und Letten, welche bereits früher zu den ärmsten EU-Bürgern gehörten, ihren Gürtel nochmals enger schnallen. Heute beträgt das durchschnittliche Monatseinkommen eines lettischen Staatsangestellten weniger als 800 Franken. Trotzdem herrscht auf dem großen Wochenmarkt außerhalb des Hauptbahnhofes von Riga an diesem kalten Dezembertag eine recht zuversichtliche Stimmung. Es geht langsam aufwärts. Wir sind sehr froh darüber, dass wir zur Europäischen Union gehören und mit dem Euro bezahlen können, sagt diese Frau, deren Kinder in Deutschland und England studieren. Eine russischsprachige Gemüseverkäuferin stimmt ihr zu. Ja, die Einführung des Euro vor einem Jahr war ein wichtiges Zeichen. Jetzt ist allen klar, wohin wir gehören. Die Frage der Identität beschäftigt die Lettinnen und Letten gleich welcher Abstammung bis heute. Denn das Land war über die Jahrhunderte immer wieder Spielball großer Mächte und wurde wiederholt von seinen Nachbarn im Osten, Norden und Westen besetzt. Besonders die Okkupation durch die Sowjetunion, die über ein halbes Jahrhundert dauerte, hat tiefe Wunden hinterlassen, sagt der Kulturjournalist Eduard Lininc.
Still in search of our identity, in sense of being East or West, Nordic or maybe Central Europe.
Ja, wir sind noch immer auf der Suche. Sind wir ein West- oder ein osteuropäisches Land oder vielleicht eher ein nord- oder zentraleuropäisches Volk? In Lettland macht die russischsprachige Minderheit fast 40% der Bevölkerung aus. Trotzdem gibt es hier kaum jemand, der eine ähnliche Entwicklung wie in der Ukraine befürchtet, wo Teile des Landes durch Russland annektiert worden sind und sich weitere Regionen im Kriegszustand befinden. Der Unterschied sei, dass sich die Letten vor rund 10 Jahren mit einer großen Mehrheit für den Beitritt zur EU ausgesprochen hätten, sagt der langjährige Parlamentsabgeordnete Valdis Liepinč.
Latvia without EU support, you know, we would be, I think, quite clearly either part of Russia or so closely influenced by it that this would not be Latvia.
Ohne diese Verankerung in der EU wären wir heute entweder Teil Russlands oder eine Art Satellit Moskaus, betont Valdis Liepinč. Für ihn und das lettische Volk ist der bevorstehende erstmalige Vorsitz in der EU ein wichtiges Symbol für diese Zugehörigkeit und somit auch ein Schutz vor etwaigen territorialen Ansprüchen des Nachbarn im Osten.
König Giorgio, so nennen ihn die Italienerinnen und Italiener respektvoll. Giorgio Napolitano, den fast 90-jährigen Staatspräsidenten. Heute wird er sich nach 9 Jahren im Amt verabschieden, im Fernsehen, in einer Ansprache an die Bevölkerung. In 2 Wochen wird er den Quirinale, den majestätischen Präsidentenpalast, verlassen. Damit geht in Italien eine Epoche zu Ende. Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini.
Seit 2006 stand Giorgio Napolitano an der Spitze seines Landes. Er war der erste Ex-Kommunist in diesem hohen Amt, ein sehr gemäßigter sozialdemokratischer Ex-Kommunist. Er hatte nicht mehr weitermachen wollen, il re Giorgio, nach seinen ersten 7 Jahren im Quirinale 2013. Doch dann, als sich nach mehreren erfolglosen Wahlgängen kein Nachfolger fand, zu zerstritten waren die Parteien, ließ er sich überreden, weiterzumachen, ein bisschen wenigstens. Jetzt tritt er, müde der Irrwege der italienischen Politik, zurück. Hochgeschätzt freilich von den meisten Italienern und Italienerinnen. Sie wissen, was sie an ihm hatten. Er war der alte Weise, der Dirigent, der ohne ausufernde Gestik das Orchester zu führen verstand und es daran hinderte, in völliger Kakophonie zu versinken. Er ersparte dem verschuldeten, zunehmend verarmenden Land den Absturz, das Diktat, das Regiment von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds. Napolitano dehnte gewiss seine Kompetenzen als Präsident so weit aus, wie es nur möglich war. Er war Mitwisser, als die EU-Potentaten Berlusconi aus dem Amt putschten. Er wählte eigenhändig, ohne allzu viele Konsultationen, dessen Nachfolger, den Wirtschaftsprofessor, Ex-EU-Kommissar Mario Monti aus, um die Glaubwürdigkeit Italiens in Brüssel zu erhalten. Er pickte Montis Nachfolger Letta aus der Schar der möglichen Premierminister heraus, einen weiteren EU-loyalen Politiker. Er gab schließlich dem ungestümen jungen Renzi die grüne Karte, drängte diesem, dem in internationaler Ökonomie unerfahrenen, aber einen Finanz- und Wirtschaftsminister auf, Pier Carlo Padoan, der in der EU hoch geschätzt wird. Kurz gesagt, er hielt das Land auf EU-Europakurs. Das gefiel natürlich den EU-Kritikern in Italien nicht, der Lega, den Anhängern von Beppe Grillo. Sie warfen und werfen Napolitano vor, nur um Brüssel botmäßig zu sein, allgemeine Wahlen vermieden zu haben. Und Napolitano schieß auch einige militante Anti-Mafia-Staatsanwälte vor den Kopf. Sie wollten ihm den Prozess machen, weil er angeblich als Innenminister in den 90er Jahren einen Dialog zwischen der Mafia und dem Staat begünstigt oder zumindest gedeckt habe. Doch alles in allem hält sich die Kritik in Grenzen. Und wer immer sein Nachfolger wird, dürfte Schwierigkeiten haben, die Fäden so subtil in der Hand zu behalten, wie das il re Giorgio verstanden hat.
Sie hören Rendezvous in 12 Minuten, ist es 1. Diese Tickets sind so begehrt, dass sie jeweils sofort ausverkauft sind. Nein, wir reden nicht vom nächsten AC/DC-Konzert, sondern vom Theaterstück «Die Geschworenen» in Lenzburg. Das Spezielle daran, Gefangene führen das Stück auf. Das Gefängnis ist die Bühne. Theaterpädagogik hinter Anstaltsmauern, darin ist die Strafanstalt Lenzburg in der Schweiz führend. Alex Moser.
4 Gefangene und 2 Profischauspieler üben den großen Auftritt in einem kleinen Raum der Strafanstalt Lenzburg.
Sehen Sie, liebe Geschworenen, sie ist demzufolge eine Brillenträgerin. Tragen Sie auch eine Brille im Bett?
Einspruchung ist die Frage. Abgelehnt. Halte Schnauze.
Das Stück wird Anfang Januar unter ungewöhnlichen Bedingungen aufgeführt und stößt auch deshalb auf so großes Interesse. Als erstes werden die Zuschauer 1 Stunde lang in Zellen eingesperrt. Danach dürfen sie das Stück sehen, das auf einer Wendeltreppe des Gefängnisses aufgeführt wird. Die 4 Gefangenen haben keine Schauspielerfahrung. Das ist für Regisseurin Anina Sonnenwald aber kein Problem. Im Gegenteil.
Alle Leute, die im Gefängnis sind, haben früher oder später eine Grenze überschritten vorher. Und sie haben wie ein Tabu gebrochen. Und sind in eine Extremsituation geraten. Und ich glaube, dieses Temperament, das jemanden dazu führt, ein Verbrechen zu begehen, dieses Temperament kann ich einsetzen, um jemanden auf der Bühne stark auftreten zu lassen.
Die Delikte interessieren die Regisseurin dabei nicht. Für den Direktor der Strafanstalt, Marcel Ruf, bedeutet dieses Theater in erster Linie mehr Arbeit. Er hält es für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Eine Therapie ersetze das Theater nicht.
Aber ich denke, sich unterzuordnen in einer Gruppe, etwas zu lernen und dann als Gruppe etwas Positives für die Allgemeinheit zu erreichen, ist wahrscheinlich ein kleiner Bruchteil zur Resozialisierung.
Gerade einmal 4 Gefangene machen bei diesem Projekt nun mit. Das sei normal, sagt der Direktor der Strafanstalt. Viele der Gefangenen sehen sich nicht als Schauspieler.
Wenn wir eine Ausschreibung machen für eine neue Produktion, dann haben wir im Schnitt von 150 Gefangenen etwa 4 bis 6, die sich melden. Die Hauptproblematik ist natürlich, man muss den Mut haben, sich vor Leute hinzustellen und dann natürlich auch noch die Sprache.
In Deutschland wird in rund 20% der Gefängnisse Theater gespielt. In der Schweiz steckt das Thema Theaterpädagogik im Strafvollzug noch in den Kinderschuhen. Regisseurin Anina Sonnenwald will dies ändern.
Mein Ziel ist Theater in jedem Gefängnis in der Schweiz. Ich denke, dass die Theaterarbeit stärkt das Selbstvertrauen jedes Einzelnen, der mitmacht. Und Selbstvertrauen ist das, was Insassen brauchen, wenn sie wieder draußen sind. Es geht ja nicht darum, sie einzusperren, sondern es geht eigentlich darum, was ist, wenn sie wieder rauskommen. Weil die kommen ja eigentlich alle früher oder später wieder raus. Und dann finde ich es eben nicht uninteressant, was zwischendrin passiert ist.
Selbstvertrauen, das wurde beispielsweise bei jenem Gefangenen gestärkt, der den Verteidiger spielt. In seiner Rolle muss er die Geschworenen von der Unschuld eines mutmaßlichen Mörders überzeugen. Eine Rolle mit viel Text, dabei hatte der Mann immer Mühe, sich Dinge zu merken.
Ich erinnere mich an Schulzeiten, da war ich der schlimmste Auswendiglehrer. Also ich konnte überhaupt nicht auswendig lernen. Aber jetzt geht das tipptopp. Das andere ist dann aufs Betonen. Was natürlich, damit es nicht so blablabla abgelabert tönt. Das muss ja auch ein bisschen Emotionen drin haben. Und das ist eben doch schon noch spannend, wenn man dann das so ein bisschen versucht umzusetzen.
Texte richtig betonen, das ist bei den intensiven Proben zwischen Weihnachten und Neujahr ein wichtiges Thema. Regisseurin Anina Sonnenwald zeigt, wie es geht.
Demzufolge sind Sie Brillenträgerin.
Demzufolge?
Bitte, das ist ein Triumph. Haha, erwischt, Mäuschen. Jetzt bist du fertig. Und jetzt will ich auch hören.
Demzufolge sind Sie eine Brillenträgerin.
Ja.
Hä?
Ohne Hä.
Ah, ohne Hä.
Demzufolge?
Die Gefangenen haben durchaus Spaß, aber die Theaterarbeit ist vor allem Arbeit. Die Männer sind konzentriert dabei. Nicht zuletzt sei diese Theaterarbeit eine gute Abwechslung im monotonen Gefängnisbetrieb.
Man darf eines nicht vergessen. Das Gefängnisleben ist kein Zuckerleben. Es ist nicht Jockey da drin. Es wird einem alles vorgelegt. Das heisst, wenn ich muss duschen, wenn ich das machen darf, ich darf keine Entscheidungen mehr fällen, ich darf nicht selber denken. Man verblödelt, auf Deutsch gesagt. Und wenn man sich da nicht selbstständig ein bisschen unterstützt oder etwas macht, dann merkt man, da vergisst man die Städtenamen und was ich was alles. Schlimm.
Theater hinter Gefängnismauern, das war ein Bericht von Alex Moser von der Regionalredaktion Aargau Solothurn. Bevor heute Abend die Korken knallen, kommen bei vielen die Jass-Karten auf den Tisch. Jassen ist des Schweizers, der Schweizerin liebstes Spiel. Rund 3 Millionen Jassen, jung und alt, reich und arm, Linke und Rechte. Jassen eint die Menschen. Aber es spaltet die Nation auch. Denn wenn sich die Jasser an ihre Tische zurückziehen und in ihrer Welt versinken, bleibt nicht Jassern, nur das Staunen. So wie Thomas Zuberbühler, der sich gefragt hat, was hat es auf sich mit diesem Spiel, das so viele fasziniert. Zum Abschluss unserer Spielserie zog er los nach St. Gallen an den Jass-Treff im Restaurant Linsebühl.
Aufregung am Tisch von Renate. Was ist passiert?
Er hat mir 2 Bullets hinter und hat Krisen abgeschoben. Zuerst lässt er Karten fallen und jetzt tritt er und jedes Mal bricht Krisen ab. Und die hat so miese Karten bekommen.
Sonst aber läuft's rund für Renate, die hier alle duzt. So sei das eben beim Jassen. Die rüstige Kärntnerin macht Stimmung und das bei ihrem ersten Besuch am Jass-Treff. Wer jast, findet Anschluss. Noch mehr, wer die Karten so gut kennt wie Renate. 47 Jahre Jass-Erfahrung weist sie vor, dem strikten Schweizer Ehemann sei Dank.
Wo wir geheiratet haben, hat er gefunden, jetzt sollte sie einmal etwas rechts tun und fängt an jassen. Das ist ja auch ein bisschen erzählen.
Heute feiert sie alleine, dank dem Jass. Anderer Tisch, ähnliche Geschichte. Auch hier geht es um ein Paar. Klaus wollte Josi, aber Josis Mutter stellte Anforderungen.
Die erste Frage, die sie hatte, wo meine Frau mich vorgestellt hat, hat ihn mal jassen. Dann haben wir es lernen. Die war schon immer kribbelig.
Josi hat er gekriegt und sie erklärt.
Das war in der Familie selbstverständlich, dass man gespielt hat. Man hat ja früher noch keinen Fernseher gehabt, oder? Und ich finde es eben heute wichtig, dass die Jungen können ja mit den Alten das auch jassen, oder? Ist immer spannend.
Generationen überwinden dank dem Jass oder eben Fremde werden zu Freunden hier am Jass-Nachmittag. Doch lassen wir die Gruppe für einen Augenblick im Linsebühl zurück und gehen zum Kulturhistoriker Peter F. Kopp. Wohl keiner kennt die Geschichte der Kartenspiele in der Schweiz besser als er und damit auch die Gründe für deren Erfolg.
Einerseits gibt es den Glücksfaktor, es gibt ja auch die Nummern auf den Karten, wie beim Würfeln, nur ein bisschen mehr. Und andererseits aber kann man bei fast allen Kartenspielen kann man mit Intelligenz, mit Köpfchen das Spiel verändern.
Das eigene Schicksal beeinflussen, möglich beim Kartenspiel und dazu beim Jass, Rebellentum. Die Hierarchie ist auf den Kopf gestellt.
Das aufrührerische Element, das heißt Trumpf. Da ist plötzlich etwas Trumpf und die Karte, die Trumpf ist, die sticht dann die höhere Karte. Das ist ein demokratischer Vorgang.
All das war den Gelehrten und Obrigen lange nicht geheuer. Als holländische Söldner, so die Vermutung, vor rund 200 Jahren den Jass in die Schweiz brachten, wurde das Spiel kurzerhand verboten. Doch gejasst wurde trotzdem überall, in Städten, auf dem Land, gar in der Kirche. Hilfreich dabei, man braucht nur 36 Karten statt die bisher üblichen 52 eines kompletten französischen Kartendecks.
Je billiger man das Kartenspiel herstellen kann, je mehr macht man davon und je leichter verkauft es sich. Und nachher spielt man natürlich nach den Regeln, die passen für diese Karten.
Und Regeln, das ist Peter F. Kopp ganz wichtig, seien keine Gesetze. Regeln kann man ändern, ignorieren, individualisieren. Für den Jass heißt das, jedes Tal, jede Region kennt die eigene Spielvariante. Sogar bis in die Welsche Schweiz hat es Le Jass so geschafft. In St. Gallen spielen sie an diesem Nachmittag den weit unbekannten Schieber. Doch so gut wie Renate, deren Lachen noch nachhallt, läuft's nicht allen.
Ich war auch vorhin und ich war dort, aber die kann es wirklich gerne nicht, oder? Die hat noch fragen, wie viele Karten man geben da und so.
Klagt Paul, der die Karten in gekonnter Weise zückt.
Schon als Kind habe ich schon gejasset, oder?
Und deshalb findet mit Anfängern spielen, das sei mühsam. Typisch für die Jass-Gemeinde. Gerade deshalb scheint diese Welt für Nicht-Jasser so unzugänglich. Wer Teil davon sein will, muss zu Beginn vorwurfsvolle Blicke und laute Seufzer ertragen. Doch was wolle man denn sonst tun statt Jassen, fragt Heinz zum Schluss.
Ich spiele 20 Jahre Billard und da muss ich viel allein spielen. Und es ist nicht lustig, wenn es nicht dir geht, oder? Und beim Schach ist halt auch ein bisschen mühsam, oder? Und das ist gesellig, oder? Wenn es da immer halb glatt.
Also merke ich mir, wer nicht jasst, hat nicht verloren, aber wer jasst, hat einen Trumpf mehr im Ärmel.
Thomas Zuberbühler. Ein längeres Gespräch mit dem Jass-Historiker Peter F. Kopp gibt es übrigens im Internet unter srf.ch/games. Dort finden Sie auch unsere ganze Serie rund ums Spielen, ob herkömmlich mit Karten oder digital am Computer. In einer Minute ist es eins. Film oder besser, Ton ab, heißt es gleich im ersten und vierten. Der Jahresrückblick nach den Schlagzeilen des Mittags mit Damian Rast.
Der Frachter mit fast 1000 Migranten an Bord, der gestern in der Adria ein Notrufsignal gesendet hatte, ist in den Hafen der süditalienischen Stadt Gallipoli geschleppt worden. Die italienische Küstenwache hat den Frachter nach eigenen Angaben davor bewahrt, führerlos an der Küste zu zerschellen. Das griechische Parlament ist offiziell aufgelöst worden. Damit ist der Weg frei für die Neuwahlen, die am 25. Januar stattfinden. In Jemen sind bei einem Selbstmordanschlag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Attentäter hat sich offenbar in die Luft gesprengt während einer religiösen Feier schiitischer Houthi-Rebellen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.